Hello, hello, in einer neuen Folge Hundeperspektiven, deinem Podcast für ganzheitliches, freundliches, schlaues Hundetraining. Ich bin Lina, Hundetrainerin und Verhaltensberaterin in Wien und online und ich betreue meine KundInnen sowohl in meinen Online-Programmen als auch in meinem One-to-One-Coaching. Und in meinem One-to-One-Coaching ist es gar nicht so selten der Fall, dass mich die Frage erreicht, wie viel Fürsorge denn noch in Ordnung ist. Ich komme aus dem bedürfnisorientierten Hundetraining, so wie man es nennt. Was das bedeutet? Es bedeutet an und für sich einfach, dass man den Hund als vollwertiges Lebewesen wahrnimmt und mit Bedürfnissen, mit Gefühlen, mit Emotionen und dass man eben auf diese Bedürfnisse achtet, um an Themen, Problemen, Herausforderungen zu arbeiten. Denn gar nicht so selten stecken eben hinter Problemverhalten, unerfüllte Bedürfnisse auf diversen Ebenen. Und das ist für mich ein ganzheitlicher Ansatz, dass man eben auf diesen verschiedenen Ebenen, auf den verschiedenen Bedürfnisebenen ansetzt und daran dann arbeitet. Und das ist natürlich ein, ja, wenn man das so möchte, ein sehr fürsorglicher Ansatz. Denn Fürsorge bedeutet, dass man sich um ein Lebewesen sorgt und ja, es auch betreut und schaut, dass es dem gut geht, auf gut Deutsch, weil das eben in meinen Augen und auch in den Augen von vielen meiner Kundinnen ein total wichtiger Aspekt ist. Jahrzehntelang, jahrhundertelang wurden Hunde einfach nur als, ja, das ist halt der Hund, gesehen und das ist halt mittlerweile anders, sodass wir wissen, dass auch Tiere Gefühle haben und auch Tiere eben unsere Wertschätzung verdienen. Und ich finde das an und für sich eine total schöne Entwicklung, dass immer mehr Menschen sich darüber Gedanken machen, dass sie eben mit ihrem Hund gerne nett umgehen möchten, weil der eben auch ein Recht darauf hat, dass es ihm gut geht und nicht einfach nur unser Sklave ist. Und ich nenne das auch gerne Training auf Augenhöhe. Da gibt es ja auch häufig Menschen, die das gar nicht so sehen. Das kann nicht auf Augenhöhe sein, weil der Hund ist uns immer unterlegen. Ja, das stimmt. Der Hund ist abhängig von uns. Und das sehe ich 100% auch so. Das liegt einfach in der Natur der Sache, dass der Hund ja einfach alles mitmachen muss, was wir machen. Aber für mich bedeutet auf Augenhöhe eben zu schauen, wie geht's dem Hund, was kann ich für den tun sozusagen, dass es ihm gut tut und ihn eben als, wie schon gesagt, vollwertiges Lebewesen anzusehen. Und diese Fürsorge ist dann eben, äußert sich dann eben darin, dass ich in Alltagssituationen zum Beispiel schaue, hat der übermäßigen Stress, hat der vielleicht Ängste, hat der gerade ein richtig starkes Problem damit, dass ich dem die Krallen kürze zum Beispiel. Und wenn er das hat, dann schaue ich, dass ich diesen Stand der Dinge einfach ins Positive verändere. Und ich finde, das ist für mich also eine Lebensphilosophie geworden. Und ich finde das total wichtig und gut und richtig, dass man das tut. Und dementsprechend bin ich da auch total dafür. Und allgemein geht es einfach darum, dass man schaut, dass der Hund nicht in seinem ganzen Leben ständig nur Unangenehmes und ja, negative Emotionen erlebt und nicht dauernd Stress hat, sondern einfach auch ein glückliches Leben hat. Und genau, und da komme ich eigentlich schon eben zu dem Thema Überfürsorge bzw. Kontrolle, weil es gar nicht so selten eben die Frage aufwirft, wie viel Fürsorge ist denn noch in Ordnung und was mündet vielleicht schon in übertriebener Fürsorge oder sogar in einem Kontrollverhalten oder Überforderung der Bezugsperson. Und ich finde, in Zeiten von Social Media ist es gar nicht so leicht, da den richtigen Mittelweg, sage ich mal, zu finden, weil man ja wirklich überall liest, das musst du machen und das musst du machen und das ist noch gut und das ist schlecht und das ist gefährlich. Ja? Und ich habe es zuletzt eben auch wieder mit einer Kundin gehabt, aktuell kursiert die Info über Eichenprozessionsspinner im Social Media, es wird komplett darüber aufgeklärt, aber natürlich machen sich Menschen auch dann sorgen, dass ihr Hund zum Beispiel Kontakt mit einem Eichenprozessionsspinner haben könnte. Das sind diese Raupen, die eben lebensgefährlich werden können für den Hund. Oder es werden Meldungen über Giftköder verbreitet und es wird gewarnt vor Fuchsräude, es wird gewarnt vor diversen Gefahren und das ist ja auch grundsätzlich gut so. Die Frage ist immer nur, was mache ich mit diesen Informationen? Wie gehe ich mit solchen Situationen um und wie filtere ich für mich die Informationen so raus, dass sie eben nicht in einer Überfürsorge oder sogar in einer Kontrolle münden. Und ich finde das echt schwer, weil in allen möglichen Lebensbereichen, wir werden so überflutet mit Infos und da kann man schon eine Tendenz zur Ängstlichkeit entwickeln, wenn man vielleicht sogar schon die Grundvoraussetzungen dafür hat. Und ich würde euch gerne mal ein Beispiel geben und zwar, wenn ich jetzt höre, dass überall Eichenprozessionsspinner sind, ja, in Europa und die gibt es und da gibt es in der Regel auch Schilder, wenn die dort aufgefunden wurden und dann gibt es da zwei Ansätze, die ich jetzt mal gerne vergleichen würde. Der eine Ansatz wäre, ich sehe so ein Schild und leine meinen Hund dort an oder gehe vielleicht dort gar nicht spazieren. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich jetzt vor lauter Angst, dass irgendwo ein Haar von einem Prozessionsspinner irgendwo im Gras liegen könnte, meinen Hund nur noch an der kurzen Leine mit Maulkorb führe und dem überhaupt kein Erkundungsverhalten mehr zulasse. Dann ist das für mich in dem Fall eine Überreaktion und eine Überkontrolle. Denn ich sage immer, wenn man wirklich möchte, dass der Hund gar keinen Gefahren ausgesetzt ist, dann muss man den zu Hause in seinem Zimmer einsperren. Und das ist tierschutzrelevant. Und dementsprechend bewegen wir uns auch, was diese ganzen Sorgen und Ängste und Gefahren betrifft, auch im tierschutzrelevanten Bereich, in meinen Augen, wenn ich den Hund gar nichts mehr machen lasse. Ich hatte mal eine Kundin im Training, die hat den Hund gestraft dafür, dass er zu fremden Menschen hingegangen ist, weil einmal ein Hund totgebissen wurde, als er zu einem Hundebesitzer hingegangen ist. Und das ist in meinen Augen auch so eine Form der Überfürsorge und eben schon fast der Kontrolle, weil die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas wirklich passiert, dass der Hund totgebissen wird vom anderen Hund, weil er zum Menschen hingeht, um sich das Hundespielzeug vom anderen Hund anzuschauen, ist wirklich sehr gering. Und da ist natürlich jetzt ein Extrem genannt. Ja, also das ist in meinen Augen schon sehr extrem von der Überfürsorge. Und trotzdem gibt es ja da auch Nuancen. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die so viel Angst haben, ihren Hund abzuleinen, weil ihm etwas passieren könnte, dass sie das einfach nie tun. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich habe selber diverse Ängste und Sorgen und kenne das durchaus sehr gut, dass man da ja eben so ein bisschen Kontrolle auch wahren möchte. Und Kontrolle ist auch grundsätzlich nichts Verkehrtes. Ich finde immer, wenn man den Hund gut unter Kontrolle hat, in Anführungsstrichen, dann ist es die halbe Miete. Nur ist halt die Frage, trainiere ich mit meinem Hund freundlich und so gut, dass der einfach zu 90% kontrollierbar ist und die 10% habe ich halt nicht in der Hand? Oder fange ich an, so Dinge zu tun, wie eben den Hund zu bestrafen? Ja, also das ist das eine. Also da gibt es ja auch immer wieder die Diskussionen, darf ich jetzt den Hund bestrafen? Ich muss den bestrafen für Jagen oder für vom Boden fressen. Und zwar so richtig hart, weil es geht ja um Leben und Tod. Und da stellt sich mir halt immer die Frage, heiligt der Zweck wirklich die Mittel? Ich hatte auch schon Kundinnen im Training, die sind dann bei anderen TrainerInnen gelandet, die dann so ein Antifresstraining gemacht haben. Und ich erinnere mich an den einen Hund, der hat mäkelig gefressen. Das war der Grund, warum die Kundin Trainerin gewechselt hat. Der Hund hatte in meinen Augen Magen-Darm-Probleme, aber wurde nicht gehört. Und dann wurde eben aversiv, also nicht freundlich mit dem Hund gearbeitet. Und dann habe ich wieder Videos von dem gesehen, wie der ein Würstchen auf dem Boden meidet, aber sowas von. Und wenn ein Hund Futter so meidet, dass er davon wegläuft, dann muss da schon sehr viel Angst im Spiel gewesen sein. Das heißt, da wird dann über Angst trainiert, wenn du das vom Boden frisst, dann gibt's aber eine ordentliche Strafe von mir, beziehungsweise wenn du da überhaupt hingehst, sodass der Hund dann irgendwann sagt, okay, ich vermeide Futter. Okay, in meinen Augen bewegen wir uns hier auch schon wieder im tierschutzrelevanten Bereich. Und zwar aus dem Grund, wenn ich meinen Hund so verängstige, dass er an Futter nicht mehr dran geht, dann baue ich mir da gegebenenfalls ein richtiges Problem. Weil dann kann es sein, dass mein Hund generell Futter anfängt zu verweigern. Dann kann es sein, dass der keine Freude mehr am Fressen hat. Ein Hund braucht aber Ernährung, ja, Nährstoffe und Fressen. Und ich möchte keinen Hund haben, der jedes Mal Stress hat, wenn er Futter frisst. Weil Stress auch wieder dafür sorgt, dass es dem wieder schlechter geht. Und dementsprechend ist das für mich tierschutzrelevant. Und dementsprechend ist die Antwort auf diese Frage für mich, heiligt der Zweck die Mittel? Nein, tut er nicht. Es ist Panikmache in meinen Augen, denn ja, es gibt Hunde, die Giftköder erwischen und ja, wir hatten auch schon mal Kontakt zu sowas in der Art, aber nein, die Konsequenz war nicht, dass ich meinen Hund gestraft habe, die Konsequenz war auch nicht, dass der sein Leben lang an der Leine verhaftet ist oder dass der sein Leben lang Maulkorb tragen muss. Die Konsequenz ist aktuell, weil der gerade Magen-Darm-Probleme hat, kann ich euch gleich aus meinem persönlichen Fall berichten, dass er durchaus im Freilauf Maulkorb trägt, aber dass ich auch an der Abrufbarkeit arbeite, am Ausspucken arbeite und so weiter und am Wegtraining arbeite. Das heißt, mein Hund lernt nicht so viel ins Gebüsch zu laufen. Der hat da immer wirklich eklige Sachen gefressen. Möchte jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Aber genau, also da arbeiten wir dran an einem, ich sag mal, an einem pragmatisch-logischen Plan, der schon auch Sicherheit mit beinhaltet, aber eben nicht diese Überreaktion, ich bestrafe den jetzt für alles Mögliche oder der darf jetzt gar nichts mehr, ja, und ich bin nur noch an dem dran. Und ja, auch da bin ich jetzt ganz ehrlich mit euch. Ihr werdet es nicht glauben, ich war die ganze Zeit dran an meinem Hund zuletzt, als er ohne Maulkorb gelaufen ist. Und ich habe zu meinem Partner gesagt, das geht so nicht weiter. Wir sind die ganze Zeit nur am Schauen, wenn der im Gebüsch da rumläuft und ständig nur gebe ich dem 94.000 Signale, damit der da rauskommt und sage ihm, Pico, Pico, komm mal, Pico hier, Pico da, Pico da. Nein, das war für mich keine Option, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass ich zur Kontrollperson mutiere, habe ich gesagt, wir müssen etwas ändern. Ich brauche jetzt einmal die Sicherheit über den Maulkorb und über einen Trainingsplan. Und das ist für mich ein bisschen dieser schmale Grat, den ich meine. Natürlich schaue ich, dass es meinem Hund gut geht, aber natürlich achte ich auch darauf, dass mein Hund jetzt nicht die ganze Zeit von mir genervt wird. Weil der braucht schon auch so ein bisschen Free-Time, Me-Time. Ja, also das geht halt nicht, dass man dem Hund die ganze Zeit nur Signale gibt, auch nicht, wenn sie freundlich aufgebaut sind. So, und dann auch das ist ein schmaler Grat, weil natürlich mit einem Hund, der jagen geht im Wald, kann ich halt nicht die ganze Zeit Free-Time, Me-Time geben. Und da muss ich dann schauen, wie kann ich das vielleicht lösen über eine Schleppleine, wo er dann doch ein bisschen Free-Time, Me-Time haben kann und solche Geschichten. Also das schaue ich mir dann immer individuell an. Und es kann eben auch heißen, dass ich vorübergehend mehr Kontrolle ausüben muss, aber eben, ja, eben nur vorübergehend mit dem Ziel, dass mein Hund dann auch wieder ein bisschen Raum zum Atmen hat. Weil das ist für mich auch so ein Thema. Ich erlebe immer wieder Hundemenschen, Gott sei Dank nicht so häufig, aber es kommt vor, die ganze Zeit am Hund dran sind. Ja, also wirklich, dem Hund wird dann die ganze Zeit entweder irgendwas freundlich abgefragt, also irgendwie Signal abgefragt, oder er wird dann auf der anderen Seite eben korrigiert für Fehlverhalten. Und oft merke ich dann so eine Unruhe in diesem Moment, so eine Unruhe auch in diesem Team, weil man merkt so eine Anspannung, ja, mach das, mach das, mach das nicht, mach das, mach das, mach das nicht, mach das, mach das. Und ich bin ein sehr feinfühliger Mensch und bei mir kommt das dann immer sehr, ja, stressig rüber, weil da eben diese Gelassenheit fehlt. Und ich weiß eh, also es ist eh ein schwieriges Thema, das jetzt zu besprechen, weil, wie gesagt, schmaler Grat. Und trotzdem ist es eben, ja, ist es eben schwierig, weil man eben auch von außen häufig diese Sätze hört, du übertreibst, du, wieso behandelst du denn wie ein Kind, lass den doch mal machen, sei doch nicht dauernd an dem Hund dran, ja. Und es kommt eben schon ein bisschen auch drauf an, was ich da für einen Hund habe, denn und was für eine Situation ich habe. Und natürlich mag das für eine Person komisch rüberkommen, wenn ich einen Hund habe, der Angst hat vor Menschen und ich bin nun mal mit einem fremden Menschen in dieser Situation, dann muss ich nun mal schauen, hat mein Hund da Angst? Ist das dem gerade zu viel? Ist der überfordert in dem Moment oder kann der das noch schaffen? Und da auch so ein bisschen das Selbstvertrauen zu gewinnen, dem Gegenüber zu sagen, du, der hat Angst vor Menschen. Ich muss schauen, ob es dem Hund gerade gut geht. Ich möchte schauen, ob es dem Hund gerade gut geht. Ja, da also wirklich auch dieses Selbstvertrauen zu finden, das ist manchmal gar nicht so leicht. Und ich kann euch aber sagen, wenn ihr auf die Bedürfnisse eures Hundes schaut, dann ist das richtig und wichtig. Wo es bei mir dann wieder, und da kommen wir zum nächsten Beispiel, wieder ein bisschen schwierig wird, ist, wenn man jedes Stressanzeichen des Hundes überinterpretiert. Und zwar, auch da bewegt man sich auf einem schmalen Grat. Wenn mein Hund die Rute anlegt an den After, dann gibt es da nichts zu diskutieren, dann ist das Angst. Ja? Wenn da kein Platz zwischen Rutenansatz und After ist, dann habe ich dann keine Diskussionsfläche, dann hat mein Hund Angst und dann darf ich dem und muss ich dem helfen. Aber wenn mein Hund einmal gähnt oder sich einmal ums Maul schlägt oder sich mal abschüttelt oder ein bisschen blinzelt, ja, das sind alles Stressanzeichen, die man eben im Buch auch als Stresssignale, Konfliktsignale, Selbstberuhigungsgesten und so weiter eben kennenlernt. Und wenn ich da jetzt jedes Signal so interpretiere, oh mein Gott, mein Hund hat Stress, dann tut das nicht gut. Weil ich, und da ist mir auch ganz wichtig, immer so ein bisschen die Kirche im Dorf zu lassen, wie oft zeigen wir Stress- oder Übersprungssignale im Alltag? Und natürlich ist es auch ein bisschen was anderes, weil ich kann selber entscheiden, wo gehe ich hin, was mache ich, was entscheide ich für mich, wie kommuniziere ich das meinem Gegenüber. Da ist meistens mehr Möglichkeit oder Selbstwirksamkeit mit dabei. Und nichtsdestotrotz kann ich trotzdem auch dem Hund zutrauen, dass jetzt einmal ums Maul schlecken nicht unbedingt gleich bedeutet, dass der einen Nervenzusammenbruch hat. Heißt wiederum nicht, und das ist wieder dieser, ich sage immer, der Teufel steckt im Detail, es heißt nicht, dass ich das nicht beobachten kann und meine Schlüsse daraus ziehen kann. Also der Schluss zum Beispiel, also wenn mein Hund immer gähnt, nachdem ich dem das Geschirr angelegt habe, ja, oder wenn der immer sich abschüttelt, wenn ich dem die Krallen gemacht habe, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass der einen Stress darin oder damit hat, ja, oder hatte. Und dann ist das auch eine Information, mit der ich arbeiten kann. Dann muss ich vielleicht das Geschirrenziehen nochmal üben oder das Krallenschleifen nochmal üben. Und dann kann ich sagen, okay, alles klar, habe ich gesehen, muss ich nochmal was verändern in meinem Trainingsplan zum Beispiel. Was ich aber nicht mache, ist dann komplett mir Sorgen machen, weil mein Hund gerade mal kurz gegähnt hat. Ja? Und da so ein bisschen Pragmatismus auch zu entwickeln und zu sagen, ja, okay, er hatte gerade Stress, alles klar, er hat aber gerade den Stress abgeschüttelt, super, sehr gut. Dürft ihr übrigens immer loben, wenn euer Hund Stress abschüttelt, das ist nämlich gut. Ja? Da entspannt sich der Körper wieder. Wenn der sich wieder lockert, dann, ja, die lockern wirklich so ihre Muskulatur dadurch. Und das ist grundsätzlich ein gutes Zeichen, weil das heißt, dass er jetzt wieder reguliert ist. Das heißt, dass er vorher gestresst war. Ja. Aber das machen die durchaus auch mal nach Situationen, wo sie eben positiv gestresst sind. Auch positiven Stress sollte man eben beobachten, weil auch der kippen kann. Also dieses Wissen zu haben ist das eine und ich finde das auch wichtig, aber das dann in so eine Überfürsorglichkeit zu drehen, ja, das ist das andere. Und das gilt auch für mich für Reaktivität zum Beispiel. Ich bin zum Beispiel so, also mein Hund zeigt immer wieder Reaktivität in Situationen, wenn, also vor allem, wenn sein Erregungslevel zu hoch ist, dann kippt er noch gerne in so Situationen. Mein Partner ist jetzt vorgestern zurückgekommen von einer längeren Reise und der Pico war super aufgeregt, weil er wieder da ist. Und dann sind wir rausgegangen zum Spazieren und dann hat er mir wieder den Nachbarshund und den Hausmeister verbellt und dann wieder einen Marder und ich dachte mir so, pff, okay, alles klar. Und was ich dann damit mache, ist, aha, okay, Erregungslevel ist erhöht, weil mein Partner ist gerade zurückgekommen. Deswegen ist er gerade wieder reaktiver. Okay, wir fahren den jetzt wieder runter, alles klar, wird sich schon wieder legen, wird schon wieder besser sein. Die letzten zwei Wochen, wo mein Partner weg war, hatten wir, glaube ich, einmal vielleicht einen Bellerer, aber wenn überhaupt, ja, also da war gar nichts. Und das weiß ich. Ich weiß das einfach, dass wenn der gestresst ist, dass da einfach mehr Bellen da ist. Aber nein, mein Hund ist dann nicht der arme kleine Pico, der so wahnsinnig gestresst ist, sondern ich weiß ja, dass das punktuell ist und dass das halt auch manchmal zum Leben mit dazugehört, Stress. Und dass das Wichtigste ist, dass er diesen Stress wieder abbaut und runterreguliert. Und nein, dann stehe ich nicht da und sage, oh, armer Pico, oh Gott, bist du wieder so gestresst. Sondern dann ist das halt mal so. Ja, dann ist das halt einmal so. Was nicht einmal so einfach ist, ist, dass wenn der Hund den ganzen Tag dauerhaft nur Stress hat und komplett gaga in der Leine hängt, mir ins Wadel zwickt, Roller jagt und nur noch stresshechelnd herumsteht und sonst den Rest der Zeit vielleicht Angst hat oder komplett überfordert ist oder einfach total die ganze Zeit nur bellt oder jault oder was auch immer, weil er so überstresst ist, dann ist das nicht einfach nur mal ein bisschen Stress. Und auch da ist es eben ein schmaler Grat, ja? Wobei der Grat ist eigentlich nicht so schmal, weil wenn ich das konkret an Situationen knüpfen kann, und das gilt es eben immer so ein bisschen auseinander zu klamüsern, dann kann ich das natürlich auch entweder abhaken. Ja, also bei mir ist es so, ja, mein Freund, wie oft kommt der zurück vom Urlaub? Ja, mei, das ist halt ein paar Mal im Jahr. Damit können wir umgehen, dass dann mal einen halben Tag oder einen Tag mehr Stress ist. Ja, wenn mein Hund aber den ganzen Tag nur Stress hätte, dann müsste ich da eben gucken und dann müsste ich meine Fürsorge wieder auspacken und pragmatisch einfach einen Plan machen. Ohne da jetzt irgendwie, ich sag mal, ja, also man kann ja Dinge tun, ne? Man kann ja Dinge tun, ohne zu kippen in so einen Kontrollwahn. Und für mich ist der beste Weg, rauszukommen aus diesem Überkontrollierenden, indem man einfach einen Plan hat. Einen Trainingsplan, einen ganzheitlichen Trainingsplan. Und das mache ich regelmäßig mit meinen KundInnen. Und ich hole sie da auch regelmäßig ab, was sie da aus ihrem Umfeld eben mitnehmen sollten und was nicht. Und was Social Media gerade so erzählt und was sie da ignorieren können. Ja, und das dürft ihr auch gerne, falls ihr hier meine KundInnen seid, die zuhört, jederzeit ansprechen, wenn ihr da Sorgen oder Zweifel oder irgendwas habt, was euch da beschäftigt. Weil ich finde das total wichtig, dass man da ein bisschen auch oft eine Außenmeinung bekommt. Was ist da jetzt vielleicht zu viel, was ist zu wenig? Und ja, das ist schon klar, dass man das nicht von Anfang an immer alles so gleich richtig macht. Und gerade auch, wenn man eben frisch einen Hund hat, vielleicht je nach Typ sich da auch mal mehr Sorgen macht und es pendelt sich dann in der Regel auch ein, vor allem wenn man da eine gute Begleitung hat und eben nicht die ganze Zeit nur auf Social Media scrollt, weil das macht dann eh manchmal wahnsinnig. Für mich ist es einfach vielleicht noch abschließend gesagt total wichtig, dass man eben Dinge trainiert mit dem Hund, dass man schaut, dass es dem gut geht und dass man durchaus Dinge interpretiert. Ich finde, dass ganz häufig Dinge vermenschlicht werden und Menschen das aber nicht als Vermenschlichung sehen. Also es wird dann gesagt, so, ja komm, der gibt dir doch nur einen Bussi, jetzt übertreib doch hier nicht mit der Überinterpretation. Und wenn ich dann sage, also nicht ich, aber wenn dann meine Kundinnen sagen so, ja, der gibt dir hier keinen Bussi, das ist hier gerade ein Abstandswunsch, der ist hier gerade im Konflikt, dann wird daraufhin gesagt, ach, du übertreibst doch, jetzt behandel den doch nicht wie ein Kind. Dabei wird eigentlich da ja genau das Gegenteil gemacht. Und zwar wird der Hund von diesen Personen, die das oft sagen, vermenschlicht, weil man das eben aus der menschlichen Perspektive interpretiert und ihr vielleicht dann sagt, nein, aber ein Hund gibt halt keine Bussis. Kann schon sein, dass der euch mal putzt am Arm oder so. Jetzt auch bitte hier da nicht überinterpretieren. Es gibt verschiedene Verhaltensweisen. Es gibt verschiedene Gründe, warum der Hund schlägt. Auch da muss man genau hinschauen. Trotzdem, es gibt eben so ein Kiss to Dismiss, wo der Hund eben hinschlägt, weil er Distanzwunsch hat. Und wenn ich das doch weiß und wenn ich informiert bin und wenn ich da fürsorglich meinem Hund gegenüber bin, dann bin ich da auch fürsorglich dem anderen gegenüber. Weil vielleicht sagt mein Hund im nächsten Moment, du, das Kiss to Dismiss, der Abstandswunsch hat nicht funktioniert, jetzt muss ich vielleicht knurren. Muss nicht sein, kann sein, ja. Aber dann bin ich doch dem Gegenüber auch fürsorglich gegenüber und dann bin ich meinem Hund fürsorglich gegenüber. Also ist doch das genau der richtige Ansatz und eben nicht vermenschlicht. Deswegen lasst euch da nicht so in die Irre führen, auch vom Umfeld. Meistens sind es die Menschen, die sagen, du übertreibst, du vermenschlichst den, sind es die Menschen, die eigentlich vermenschlichen. Und ja, wenn ihr das einfach mal verinnerlicht und das für euch so wisst und euch sicher seid in dem, was ihr tut, ja, und auch wisst, dass das nicht übertrieben ist, ja, dann könnt ihr da auch für euch besser innerlich die Grenzen ziehen. Und dennoch, und das habe ich, glaube ich, auch in der Folge ausführlich besprochen, ist es mir auch wichtig, dass es eben alles nicht in einem Kontrollwahn endet, dass es nicht in dieser Überfürsorge endet, die den Hund dann eigentlich ja, einengt und ihm seine Freiheit nimmt. Und hiermit bellt die Nachbarshündin und ich beende die Folge. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Deine Lina, ciao.